Doktor.
Ted Hildebrandt, OT History, Lit. And Theology, Lecture 8, Copyright 2020, Dr.
Ted Hildebrandt, das ist Dr. Ted Hildebrandt in der 8. Vorlesung seines Kurses über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments. Dieser Vortrag beginnt mit den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen in 1. Mose Kapitel 6 und geht weiter zu Abraham, Gottes Freund, der Geografie Mesopotamiens sowie drei Schnitten in Abrahams Leben und seinen drei angeblichen Kindern.
A.
Quizvorschau 0, 00 bis 14, 00. Alles klar, klasse, fangen wir an. Wir haben heute viel zu berichten. Ich muss ein paar Folien aus dem anderen Kurs nachholen. Für diese Woche arbeitet ihr an was? Levitikus, ausgewählte Kapitel im dritten Buch Mose. Es gibt zwei Artikel, einen Artikel, für den sie nur verantwortlich sind, um ihn zu lesen, den anderen, für den sie verantwortlich sind, über den Inhalt der Speisegesetze. Ich denke, es gibt auch einige Lektüre in Vater unser Abraham und dann noch ein paar Erinnerungsverse. Ich denke, das war's auch schon. Ja, es wird eine inhaltliche Frage auf der Vater unser Abraham sowie den Artikel. Ich denke, das ist so ziemlich alles, was wir dort haben. In Ordnung, lasst uns mit einem Wort des Gebets beginnen und dann springen wir in die Passage aus Genesis 6 und versuchen, das noch einmal durchzuspielen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für das Privileg, das wir an diesem Ort haben, dein Wort zu prüfen, Ideen zu erforschen, die andere gedacht haben, und uns über deine Größe und Güte und deine große Barmherzigkeit zu wundern, die der Menschheit zum Ausdruck gebracht wurde, sowie über die großen Momente des Zorns, die über uns gekommen sind. Ich bete, dass du uns hilfst, dich im Geist und in der Wahrheit lieben zu lernen. Danke für dein Wort. Ich bete darum, dass du uns hilfst, sie auch heute noch in unserem Leben wiederzuspiegeln. Im Namen Christi, Amen. B.
1.
Mose 6, Söhne Gottes und Töchter der Menschen 2, 01 bis 3, 27. Nehmen wir die Geschichte auf. Wir arbeiten an Genesis, wir sind endlich aus 1. Mose 1 bis 3 herausgekommen. Heute gehen wir also zu Kapitel 6 über und wir werden versuchen, die Dinge ziemlich schnell zu durcharbeiten, um in Abrahams Leben hinaufzusteigen. Wir wollten also über die Sintflut sprechen und darüber, was dort mit den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen vor sich geht. In 1. Mose, Kapitel 6, lass mich einfach diese Geschichte dort lesen. Dort heißt es, als die Zahl der Menschen auf der Erde zunahm und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie heirateten eine von ihnen, die sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist wird nicht ewig mit den Sterblichen kämpfen, denn er ist sterblich, seine Tage werden 120 Jahre sein. Was man also bekommt, ist eine Schrumpfung der menschlichen Langlebigkeit. Erinnerst du dich, dass sie alle 900 Jahre alt wurden und so? Jetzt sagt Gott, dass ihre Tage auf 120 Jahre geschrumpft werden. Die Nephilim waren auf der Erde in jenen Tagen und auch danach, als die Söhne Gottes in die Töchter der Menschen eingingen und von ihnen Kinder bekamen. Sie waren die Helden der alten Zeit, Männer von Ruhm. Die Frage ist also, die Sintflut kommt als Ergebnis der Heirat der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen, warum regt sich Gott darüber so auf? Wer waren diese Söhne Gottes? Deshalb wollen wir einige der Fragen durcharbeiten. Wer waren die Söhne Gottes und warum wurde Gott so wütend? Eigentlich ist die Flut das Ergebnis davon. Zetite Ansicht 3, 28 bis 5, 06, die erste, so seine Behauptung, ist, dass die Söhne Gottes die Anbeter Gottes waren und die Töchter der Menschen diejenigen, die Gott nicht kannten. Im Grunde wäre es also eine interreligiöse Ehe. Was sie hier haben, ist das, was man die Setite-Sichtweise nennt. Die setitische Ansicht ist, dass die Söhne Sets die göttliche Linie waren. Die Söhne Kains waren die gottlose Linie, Töchter der Menschen. Es gab diese Mischehen zwischen den Söhnen Sets und den Söhnen Kains. Übrigens regt sich Gott in anderen Teilen der Schrift über Mischehen zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen auf. Erinnerst du dich, dass es im Neuen Testament heißt, seid nicht ungleich unter einem Joch mit den Ungläubigen? Erinnern Sie sich daran, dass Salomo andere Frauen aus anderen Kulturen heiratete und dass sein Herz in die Irre führte, andere Götter anzubeten? Diese Tite-Sichtweise spielt damit und sagt, dass im Grunde genommen die Linie von Seth Abels Ersatz war und Seth daher die göttliche Linie wird, nachdem Abel getötet wurde. Kains Nachkommen heiraten untereinander und diese Mischehen sind das Problem. Dies wird also als Setite-Ansicht bezeichnet. Dafür gibt es eine gewisse Unterstützung, die natürlich in den Kontext zu passen scheint. Mein Problem ist, dass der Begriff Söhne Gottes nie ausschließlich verwendet wird, um Abels Nachkommen zu identifizieren.
D.
Blick auf das Königshaus 5:07-8:07. Es gibt noch eine zweite Vermutung, die ziemlich interessant ist, dass die Söhne Gottes die Könige und Adligen waren. Dass die Könige genannt wurden. Und übrigens, nannten sich die Könige im alten Mesopotamien die Söhne der Götter? Dieser Titel wurde verwendet, weil der König als Sohn des Gottes angesehen wurde. Es wäre also so, dass diese Könige, diese Menschen mit erworbener Macht, diese Söhne Gottes, die Könige, Frauen nahmen, die im Grunde genommen ihren Harem entwickeln würden. Mit anderen Worten, sie nahmen Frauen in ihren Harem auf und vermehrten ihre Frauen. Stellen Harems sowohl in der Antike als auch in der Bibel ein großes Problem dar? Das wäre also, dass die Könige einen Harem errichten und Frauen in diesen Harem aufnehmen, mehrere Frauen, und das wird zu einem Problem. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Es ist sehr interessant für mich, und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen verstehen, dass es nicht nur diese Söhne Gottes waren, die Töchter von Männern heirateten, sondern es gibt noch ein anderes Wort, das hier eine Rolle spielt. Das ist in Vers 11 von Kapitel 6 vorbei. Dort heißt es, die Erde aber war verdorben vor Gott und voller Gewalt, Hamas. Anscheinend war auch hier Gewalt dabei, das war auch ein Teil des Problems. Was ist nun das hebräische Wort für Gewalt? Das hebräische Wort für Gewalt ist Hamas. Nun sind einige von Ihnen vielleicht an Hummus gewöhnt. Mag irgendjemand Hummus? Ich mag den amerikanischen Hummus nicht. Ich mag den echten arabischen Hummus. Das bekommt man in Jerusalem, direkt gegenüber dem vierten Kreuzweg an der Via Dolorosa. Der Mann hat den besten Hummus der Welt. Es ist, als würde man ein Philadelphia-Käsesteak außerhalb von Philadelphia essen. Es funktioniert einfach nicht. Weißt du, was ich meine? In Philadelphia bekommt man das Beste. Hummus und Hamas sind nicht dasselbe. Hamas bedeutet Gewalt. Übrigens, haben Sie jemals von der palästinensischen Gruppe namens Hamas? Verstehen Sie mich? Es gibt heute eine ganze Gruppe in Israel, die sich Hamas nennt. Verstehst du, was die Wurzel dieses Wortes bedeutet? Es bedeutet Gewalt. Was wollen diese Leute Israel antun? Gewalt. Also das Hamas-Gruppe, sogar ihr Name bedeutet Gewalt. Also sagen alle, nun, Hamas ist wirklich eine friedliche Organisation. Sie versuchen wirklich nur, die Karte der Rechte der Palästinenser auszuspielen. Wie heißen sie? Hamas sagt ihnen das etwas? Ich meine, es sollte ihnen viel sagen, aber die meisten Leute wissen das nicht. Wie auch immer, diese Könige waren daran beteiligt und einige Leute glauben dann, dass diese Könige in Gewalt verwickelt waren, indem sie die Leute unterdrückten, die unter ihnen standen und so weiter Hamas passierte. Das ist die zweite Sichtweise. Wird die Idee des Königtums in der Bibel weiterentwickelt? Hatten die Könige später auf schlechte Weise mehrere Frauen, mit Salomos 700 Frauen und 300 Konkubinen? Dafür gibt es also einige Gründe.
E.
Engelsblick 8:08-19:05, diese letzte Sichtweise wird die Engelssicht genannt. Ich sollte sagen, dass ich zu verschiedenen Zeitpunkten meines Lebens jede einzelne dieser Ansichten vertreten habe, so dass ich mich in dieser Hinsicht nicht wirklich dogmatisch fühle. Die Ansicht, die ich derzeit vertrete, ist die Möglichkeit der Engelssicht. Das liegt vor allem daran, dass in Hiob, Kapitel 1, Vers 6 davon die Rede ist, dass die Söhne Gottes vor Gott kommen. Gott sagt zu Satan, du warst unterwegs und hast über die Welt nachgedacht, hast du meinen Knecht Hiob betrachtet? Satan sagt, oh ja, Hiob ist einfach gut zu dir, weil du gut zu ihm bist. Wenn du ihm wegnimmst, was er hat, wird er dich ins Angesicht verfluchen. Das war also Gott im himmlischen Rat, der sie als die Söhne Gottes ansprach. Die Söhne Gottes waren Engel, die vor Gott kamen. Etwas Interessantes drüben im Hebräerbrief, Kapitel 13,2, das auch über Engel und Menschen gesagt wird. Hebräer Kapitel 13, Vers 2, sorry, dass ich zum Neuen Testament übergesprungen bin, aber dort steht, liebt einander weiterhin wie Brüder. Vergesst nicht, Fremde zu bewirten, denn dadurch haben einige Menschen Engel unterhalten, ohne es zu wissen. Können Engel also menschliche Gestalt annehmen? Anscheinend wissen es die Leute manchmal nicht und es ist möglich, dass es Engel waren. Jetzt werde ich hier eine Geschichte erzählen, also wie ich hierher gehen werde, und das wird eine Geschichte sein. Es war einmal in Warschau, Indiana, und ich fuhr die Route 15 entlang, und da war ein Typ, der per Anhalter unterwegs war. Nun zur Frage, trampen die Leute heute noch viel? Nicht mehr viel. Haben die Menschen in meiner Generation? Ich trampte vom College nach Hause und überall. Dieser Typ trampte also und ich dachte, Mann, ich habe schon lange keinen Menschen mehr per Anhalter gesehen. Es sah so aus, als wäre er offensichtlich Hispanoamerikaner und er brauchte eine Mitfahrgelegenheit. Er war wahrscheinlich Mitte 30. Also dachte ich, ich wäre einmal mit meinem Auto an ihm vorbeigefahren und ich dachte, du weißt, ich sollte ihn abholen. Jetzt frage ich mich, ob ich hier ein Problem habe, weil meine Frau immer ausflippt, wenn ich so etwas tue. Aber ich sagte, hey, es bin nur ich und ich habe meine Frau und meine Kinder zu Hause, aber im Auto bin ich allein. Also kam ich in die andere Richtung zurück und dachte mir, ich hole ihn ab. Also hob ich den Kerl auf. Während wir fuhren, erzählte er mir, dass er sich betrunken hatte oder so, er war in seinem Bett, in seinem Haus, und die Polizei kam herein, riss ihn aus seinem Bett und schleppte ihn ins Gefängnis. Er wurde sogar wegen Trunkenheit vor Gericht gestellt. Er behauptete, er habe nicht getrunken und Auto gefahren, weil er offensichtlich kein Auto hatte. Sie kamen in mein Haus, holten mich und zerrten mich hierher. So erzählt er mir seine Leidensgeschichte. Also fuhren wir und ich dachte, ich würde nur 5 Minuten brauchen, um ihn zur anderen Route, Route 13, zu fahren, und dann hätte er freie Bahn nach Syrakus, wo er hin wollte. Also fuhr ich den Typen dorthin und das ist kein Witz und ziemlich seltsam. Der Typ stieg aus dem Auto und so unterhielten wir uns und ich genoss das Gespräch wirklich. Es war großartig. Ich muss dem Kerl helfen und er steigt aus dem Auto. Als der Typ aus dem Auto steigt, ist das die ehrliche Wahrheit, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Er schaut mich an und sagt, weißt du, manche Leute haben Engel unterhalten, ohne es zu wissen. Er schloss die Tür und ging die Straße hinunter. Ich schwöre, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob er nur ein Spanier war, der ein bisschen zu viel getrunken hatte und es noch in ihm steckte, oder etwas anderes. Als ich da saß, fragte ich mich, wo um alles in der Welt kommt das ein Spanier, der mir die Bibel zitierte. Es war verrückt. Aber wie auch immer, ich sage nicht, dass er ein Engel war, weil ich seinen Heiligenschein nicht sehen konnte, aber alles, was ich sage, ist, man weiß nie. Lassen Sie mich nun zurückgehen und das Ganze in eine andere Richtung lenken. Ist es möglich, dass Sie in Boston sind und ein Obdachloser am Straßenrand sitzt? Ist es möglich? In Hebräer 13 geht es darum, Gastfreundschaft zu zeigen. Man weiß nie. Was ich also sagen will, ist, dass christliche Menschen Mitgefühl empfinden, Gastfreundschaft und solche Dinge gegenüber Obdachlosen tun sollten. Man weiß nie, ob das ein Engel ist, der da sitzt, und man weiß einfach nie, Matthäus 25, 35 FF. Alles, was ich sage, ist, gastfreundlich und großzügig zu sein. Der Hebräerbrief scheint darauf hinzudeuten, dass es Engel gibt, die menschliche Gestalt annehmen. Übrigens, ihr wisst das bereits. Erinnerst du dich, als Abraham und diese 3 Jungs zu ihnen kamen und Sarah das Abendessen für sie machte? Waren diese Engel, die heraufkamen, und anscheinend müsst ihr das herausfinden. Aber Moment mal, in Matthäus 23 heißt es, dass Engel weder heiraten noch verheiratet werden. Nun, was ich andeute, ist, dass es sich um gefallene Engel handelt. Das sind keine Engel im Himmel, aber das sind gefallene Engel und das ist eine Möglichkeit. Das ist eine andere Frage. Er spricht vom Jahwe, Malach, dem Engel des Herrn im brennenden Dornbusch, 2. Mose 3. Sie nennt ihn den Engel des Herrn. Lassen Sie mich nun ein wenig mit dem Engelskonzept arbeiten. Das Wort Engel bedeutet einfach Bote. So ist in der Offenbarung manchmal von dem Engel der Gemeinde in Kolosse oder Laodicea die Rede, und das bedeutet einfach der Bote, der zu dieser Gemeinde ging. Es bedeutet also nicht unbedingt, dass ein Engel mit Flügeln fliegt. Es kann einfach Bote bedeuten. Der Begriff Engel kann Bote bedeuten. Jetzt ist es auch der Engel des Herrn. Es könnte also sein, dass der Stellvertreter des Herrn im Busch war. Aber das Problem ist, dass der Titel der Engel des Herrn verwendet wird, und wenn du im Busch bist, wenn der Busch zu sprechen beginnt, was sagt er? Der Busch wird gefragt, wie ist dein Name? Lassen Sie mich einfach das Buschding machen. Mose geht also zu dem brennenden Dornbusch hinauf und fragt, wie heißt du? Und erinnerst du dich, dass der Dornbusch kurz zuvor sagte, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Jetzt kommt ein normaler Engel auf mich zu und sagt, hey, zieh deine Schuhe aus. Du bist auf heiligem Boden. Verehrst du einen Engel? Übrigens, in Daniel und der Offenbarung lässt sich ein Mann fallen und beginnt, diesen ehrfurchtgebietenden Engel anzubeten. Der Mann verbeugt sich und das Erste, was der Engel sagt, ist, steh auf. Tun Sie es nicht. Ich bin nicht Gott. Der brennende Dornbusch, zieh deine Schuhe aus. Ist das ein ganz normaler Engel? Und dann, als er ihn nach seinem Namen fragt, sagt er, ich bin, der ich bin. Ein Engel reagiert nicht so. Das ist Gottes Name. Im brennenden Dornbusch haben wir also Jehova, Jahwe, Gott im Dornbusch. Es ist der Engel des Herrn. Viele Leute würden vermuten, dass es Jesus Christus war, der höchste Mensch gewordene Christus im Busch. Er ist Gott und er spricht und er ist Jahwe. Er sagt also, mein Name ist Jehova und mein Name ist, ich bin, der ich bin. Der Titel Engel des Herrn scheint ein Titel zu sein, der auch Gott selbst bezeichnet, und wenn der Engel des Herrn spricht, ist es oft Gott. Damit muss man also arbeiten. Entschuldigung, dass ich mich auf diese Tangente eingelassen habe. Wo sind wir hier? Engel heiraten nicht. Was wir also sagen wollen, ist, dass diese Engel gefallene Engel sind. Es gibt auch eine Passage im Korintherbrief, in der von Engeln die Rede ist, die auf Frauen herabblicken. Es wird ziemlich seltsam. Also, ich sage nur, dass es Engel gewesen sein könnten. Möglicherweise gab es Engel, die sich mit Frauen verheirateten. Übrigens würde das dann die Tatsache erklären, dass sie Kinder hatten, die Riesen und stark waren. Das ist also eine Möglichkeit. Nun, welche dieser Antworten ist richtig? Wie ich schon sagte, habe ich zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben jede dieser Positionen inne gehabt. Ich weiß also nicht, welches genau richtig ist. Ich bin jetzt mit dieser Engelsansicht. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man einfach nicht wissen kann. Jetzt fragen die Leute, was ist mit den Nephilim? Niemand weiß, wer diese Nephilim sind. Das ist wieder vor der Sintflut. Wir wissen also nicht, wer diese Nephilim sind. Wenn man etwas nicht weiß, ist das übrigens ein wichtiges hermeneutisches Prinzip. Wenn man etwas in der Schrift nicht weiß, wie erkennt man dann die Bedeutung eines Wortes? Zusammenhang. Ich werde das in diesem Kurs 100-mal sagen. Was bestimmt den Sinn? Der Kontext bestimmt die Bedeutung. Aber wenn man sich den Begriff Nephilim anschaut, sagt man. Wir wissen, dass die Nephilim eine Gruppe von Menschen sind, also wissen wir das aus dem Kontext. Wissen wir, um welche Gruppe von Menschen es sich handelt? Die Antwort lautet, nein. Wenn Sie also nicht aus dem Kontext wissen, wohin gehen Sie als nächstes? Oft geht man zur Etymologie oder zur Geschichte oder Wurzel des Wortes. Was ist also die Etymologie? Was ist die Wurzel, die historische Bedeutung davon? Anaphal bedeutet fallen. Das sind also die Gefallenen. Die Nephilim sind die Gefallenen. Kannst du erkennen, wie das mit der Sicht des gefallenen Engels zusammenhängt? Was ist das Problem daran, sich für die Bedeutung auf die Etymologie zu verlassen? Dies ist ein klassisches Beispiel. Also gehe ich nach Hause zu meiner Frau und sage, ich nenne sie nie Schatz, sondern trotzdem, Schatz, du bist süß im ursprünglichen Sinne des Wortes. Nun, was ist das Problem mit dem Wort süß? Das Wort niedlich bedeutete im ursprünglichen Sinn des Wortes krummbeinig. Und das ist wahrscheinlich keine gute Sache, die du deiner Frau sagen kannst, weil sie wahrscheinlich denken wird. Wie auch immer, da will man nicht hin. Wenn du das Wort süß sagst, hast du es jemals im ursprünglichen Sinne verwendet? Ändern sich Bedeutungen im Laufe der Zeit? Kannst du in die Geschichte des Wortes zurückgehen und behaupten, dass seine ursprüngliche Bedeutung das ist, was es heute bedeutet? Nein, das tut es nicht, also müssen Sie vorsichtig sein. Übrigens, wenn Sie auf Englisch sind und die Geschichte eines Wortes finden möchten, wohin gehen Sie? Für euch ist der erste Ort, an den ihr geht, das Internet. Aber wenn man nach dem Internet zu einem echten Buch geht, gibt es dort echte Bücher mit echten Seiten. Es gibt zwei Bände über diese Dicke, die man Öd nennt, die Oxford English Wörterbuch. Im Oxford English Wörterbuch Öd wird es auf dem Wort niedlich für zwei Seiten niedlich weitergehen, bis es zur Grundbedeutung des Wortes im Angelsächsischen oder Lateinischen oder so ähnlich zurückkehrt. Dann erhalten Sie die ursprüngliche Wurzel. Bestimmt die Geschichte eines Wortes, seine Etymologie, seine Bedeutung? Nein, das tut es nicht. Man muss also sehr vorsichtig sein. Seien Sie vorsichtig mit solchen etymologischen Argumenten. Die Bedeutung im Kontext ist das, was die Bedeutung bestimmt, nicht die Geschichte des Wortes. Ich halte also nicht viel von der Herangehensweise der Nephilim als Gefallene. Ich setze ein großes Fragezeichen danach. Ich denke, es ist einfach der einzige Strohhalm, den wir haben, also greifen wir einfach zu. Auf Gottes Trauer und Tränen im Himmel, 19:06-24, 49, das ist interessant, denn in 1. Mose Kapitel 6, Vers 6 heißt es über Gott, und der Herr sah, wie groß die Bosheit des Menschen auf Erden geworden war, und dass jede Neigung der Gedanken in seinem Herzen stets böse war. Und der Herr war betrübt, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und sein Herz wurde von Schmerz erfüllt. Meine Frage taucht auf, gibt es Trauer oder gibt es Tränen im Himmel? Ich mag Eric Clapton einfach, also ist es einer meiner Favoriten. Gibt es Tränen im Himmel? Die Antwort lautet, ich denke, Clapton hatte recht. Würdest du sagen, dass Gott so ziemlich im Himmel ist? Ja. Wir sind nicht da, er ist da. Empfindet er Kummer im Himmel? Die Bibel sagt ausdrücklich, dass Gott Trauer empfindet. Was ich euch sagen möchte, ist, dass es im Himmel Kummer gibt. Gott selbst empfindet, wie es in der Heiligen Schrift heißt, Trauer und Schmerz im Himmel. Was ich Ihnen also sagen möchte, ist, dass es Trauer gibt, es gibt Schmerz im Himmel. Kann Gott ein gebrochenes Herz haben? Was ich euch vorschlagen möchte, und ich bleibe hier für dieses Mal, ist, wer ist das Wesen im Universum, das am meisten leidet? Was ich dir suggeriere, ist, dass Gott das trauendste Wesen im Universum ist, weil er die Dinge in Ordnung gebracht hat und alles durcheinander gebracht wurde. Er liebt uns und wenn Schmerz und seltsame Dinge passieren, trauert er darüber. Gott ist also das trauendste Wesen, aber ihr sagt, aber warte einen Moment, aber sagt nicht das Buch der Offenbarung am Ende des Buches Offenbarung 22, dass Gott alle Tränen wegwischen wird? Wenn Gott am Ende der Bibel alle Tränen abwischt, was bedeutet das? Dass es Tränen gab, die weggewischt werden mussten. Was ich also sagen will, ist, dass Gott alle Tränen abwischt und davon ausgeht, dass es Tränen im Himmel gibt. Clapton hat also recht. Es gibt Tränen im Himmel. Nun frage mich, kommt der Tag, an dem diese Tränen weggewischt werden? Ist das jetzt so? Das ist jetzt nicht der Fall. Solange es Sünde und Verderbnis gibt, empfindet Gott dann Schmerz? Eines Tages wird die Welt neu gemacht und diese Tränen werden weggewischt werden. Was für eine interessante Art, Gott hier zu betrachten. Bereut Gott etwas, was er getan hat? Bereut Gott etwas? Bereuen Eltern ihre Kinder manchmal? Ich liebe meine Kinder, aber es gab Momente, in denen ich es bereut habe. können meine Kinder Entscheidungen treffen und ich fühle den Schmerz als Elternteil über ihre Entscheidungen? Können sie Entscheidungen treffen, die wirklich wehtun? Du glaubst es besser. In der Tat, je mehr ich sie liebe, desto schlimmer wird es. Wenn ich mich nicht um meine Kinder kümmern würde, wäre es mir dann egal? Aber die Tatsache, dass ich meine Kinder liebe, macht mich das verletzlich? Verstehst du, was ich meine? Es ist die Tatsache, dass ich meine Kinder liebe, die mich verletzlich macht. Nun, wir sollten besser daraus kommen. Eines meiner Kinder hat Entscheidungen getroffen, die wirklich verheerend waren. Was ich damit sagen will, ist, wenn es mir egal wäre, würde es nicht wehtun. Gott hat den Menschen gemacht. Also ist er zurückgegangen und hat gesagt, dass er über die ganze Sache nachdenkt und dass er sich über die ganze Situation betrübt fühlt. Lassen Sie mich das ein wenig ausweichen. Er war betrübt, dass er den Menschen gemacht hatte. Wenn Sie noch im Garten wären, würde er trauern? Nein. Er ist also betrübt, warum? Es gibt diese Mischehen, es gibt diese Gewalt, es gibt diese Dinge, die er in dem Kapitel beschreibt. Das ist der Grund, warum er trauert. Es geht um ihre Bosheit, ihr Böses. Also tritt er einen Schritt zurück. Er denkt darüber nach, warum ich jemals einen Mann gemacht habe, wo doch alles, was sie tun, korrupt ist. Sie sind alle total korrupt und das ist der Moment, in dem er sich auf Noah konzentriert. Was ich damit sagen will, ist, dass man es mit dem nimmt, was es sagt, und man muss das in den richtigen Kontext setzen. Der Kontext in 1. Mose 6 ist diese Mischehe und die Gewalt, die geschieht. Ich sage also, man kann diesen Vers nicht aus dem Zusammenhang reißen und einfach sagen, Gott bereut, dass er jemals Menschen erschaffen hat, und deshalb rettet er sie einfach total. Nein, es gab einen Grund, warum er so fühlte, und du musst den Grund dafür erforschen? Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Du hast einen Vers und kannst ihn nicht aus dem Zusammenhang reißen. Man muss es im Kontext betrachten. Warum fühlte Gott so? Es sagt dir im Kontext, warum er so fühlt. Also müsst ihr es mit anderen Versen in Verbindung bringen. Man kann es einfach nicht so aus dem Zusammenhang reißen. Damit sind wir wieder bei der Hauptthese, der Kontext bestimmt die Bedeutung. Man kann Dinge nicht manchmal aus der Schrift herausnehmen und sie dann verallgemeinern, man muss den Kontext verstehen, in dem sie gegeben werden. Geh. Kann Gott seine Meinung ändern? 24, 50 bis 25, 43, kann Gott seine Meinung ändern? Zurück zu dem, was sie gerade aufgezogen hat. Kann Gott seine Meinung ändern? Er macht den Menschen, kann er seine Meinung ändern? Werden wir sehen, wie Gott seine Meinung ändert? Eigentlich habt ihr Exodus gelesen, hat Gott seine Meinung im Exodus geändert? Ja. Denkt daran, wenn sie das goldene Kalb machen und er herunterkommt, um sie auszulöschen. Mose betet, und Gott ändert seine Meinung. Er hätte Moses fast getötet und macht in Numeri einen Rückzieher. Wir fragen also, was es für Gott bedeutet, seine Meinung zu ändern? Ich will das Ganze hier nicht weiter ausführen, aber Gott hat den Menschen gemacht und er bereut das offenbar. Was bedeutet das für Gott, wenn er Reue empfindet? Auch das werden wir in späteren Texten sehen, also möchte ich es an dieser Stelle einfach einfügen und sagen, dass wir zu anderen Texten kommen werden, die viel expliziter sind, wo wir mehr Kontext haben und wir tatsächlich klären können, was das bedeutet. Aber alles, was ich möchte, ist, dass du darüber nachdenkst, ob Gott seine Meinung ändern kann. Was bedeutet das? Ha! Der Fluch Noahs auf Hem 25, 44 bis 36, 50 in Kapitel 9 kommt Noah mit allen Tieren zu zweit und sieben der Sauberen aus der Arche. Warum sieben Saubere? Denn die Sauberen muss er hinterher opfern. Übrigens, hat uns die Genesis jemals von reinen und unreinen Tieren erzählt? Nein, wann haben wir von reinen und unreinen Tieren erfahren? Im dritten Buch Mose ist es weit drüben. Levitikus, den ihr diese Woche durchgeht, erzählt uns von rein und unrein. Aber wusste Noah, welche rein und welche unrein waren? Es ist also möglich, dass Gott eine ganze Reihe von Richtlinien erschuf, die nicht für uns aufgezeichnet worden waren, aber Noah wusste, welche rein und welche unrein war. Noah kommt also aus der Arche und was ist das Erste, was er tut? Noah war ein Mann des Bodens und er pflanzte einen Weinberg und trank etwas davon. Was? Wein. Was ist das Problem, wenn Sie einen Weinberg haben, wenn Sie keine Kühlung haben? Trinken Sie es besser schnell, sonst dreht es sich. Du nimmst es und verwandelst deinen Traubensaft in was? Es wird sich sowieso so wenden. Es wird sauer oder man verwandelt es in Wein. Er pflanzt also einen Weinberg an, und jetzt ist er seit etwa einem Jahr auf einem Boot oder so ähnlich. Er kommt heraus, pflanzt seinen Weinberg an, trank etwas von seinem Wein, wurde betrunken und lag unbedeckt in seinem Zelt. Und Hem, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Sem und Japhet aber nahmen ein Gewand und legten es über ihre Schultern. Dann gingen sie rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter waren in die andere Richtung gedreht, damit sie die Nacktheit ihres Vaters nicht sehen konnten. Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte, und sagte, verflucht sei. Und dann wird er seinen Brüdern der niedrigste Sklave sein, und Noah geht fort und flucht. Was hat Hem nicht geschafft? Decken Sie seinen Vater zu. Nun ist es übrigens ein Problem, dass ein Kind seinen Vater sieht. Mein Sohn und ich haben früher zusammen Taekwondo gemacht. Also gingen wir hinüber, versteckte ich mich vor meinem Sohn und sagte, Sohn, du musst hier weg, weil ich nicht will, dass du die Nacktheit deines Vaters siehst. Dein Vater wird also nie vor dir duschen. Ist es das, worum es hier geht? Nein. Es scheint also mehr als nur das zu geben. Anstatt also seinen Vater zu bedecken, wie er es hätte tun sollen, entlarvt er seinen Vater? Ja. Er macht sich auf den Weg, um seine Brüder zu holen. Tun seine Brüder nun das Richtige und gehen rückwärts, um die Blöße ihres Vaters zu bedecken? Das ist eine wirklich schwierige Sache in unserer Kultur. Ist Stolz und Scham in bestimmten Kulturen wirklich groß? Und in bestimmten Kulturen gibt es dieses Tabu, dass es wirklich falsch ist, seine Eltern zu beschämen. Empfinden einige Kulturen die Vorstellung von Scham und Ehre sehr, sehr stark? Übrigens, spüren manche Kulturen das sehr stark? Jetzt spreche ich von Detroit. Erinnern Sie sich daran? Diese beiden Mädchen im Auto in Detroit und ihr Vater wurde beschämt von diesen beiden Mädchen, die mit Nichtmuslimen ausgingen? Die Mädchen sitzen im Auto und das Mädchen auf dem Rücksitz ist mit ihrem Handy beschäftigt, als ihr Vater eine Waffe zieht und seine eigene Tochter im Auto erschießt. Das war in Detroit, in Amerika, und das Mädchen auf dem Rücksitz, sie schreit am Telefon Papa, Papa und sie schreit bei einem 911-Anruf, dass ihr Vater gerade ihre Schwester erschossen hat. Dann dreht der Vater die Waffe nach hinten, und du hörst, wie die Waffe losgeht, dann verstummt das Handy. Ist das in Amerika passiert, in Detroit? Übrigens, ihr schaut mich oft leer an. Wisst ihr das nicht? Lassen Sie mich nur das sagen. Haben die Medien das veröffentlicht oder haben die Medien darüber berichtet? Es wurde vertuscht. Warum? Weil es politisch unkorrekt war, etwas über die Hintergründe zu sagen, der offensichtliche Hintergrund des muslimischen Vaters. Dieser Mann war als Vater so beleidigt, dass seine Mädchen ihn beschämt hatten, dass er sie umbrachte. Übrigens, gibt es in Amerika recht häufig Ehrenmorde? Werden Sie jemals in den Medien davon hören und die Antwort lautet, nein. Jetzt müsst ihr euch fragen, ich frage mich, warum wir nie davon hören. Nun, da gibt es ein paar politische Agenda-Dinge. Das ist amokgelaufene politische Korrektheit. Nun zur Frage, sind Scham und Ehre in der Kultur, in der dieser Vater lebte, eine wirklich wichtige Idee? Erinnert ihr euch noch an den Tsunami, der Japan getroffen hatte? Und erinnern Sie sich an einige der Führer, die besorgt waren, dass die Führer dort Selbstmord begehen würden, weil sie sich schämten, weil sie nicht wussten, dass der Tsunami dort hereinkommen und diesen Atomreaktor zerstören würde? Sie waren besorgt, dass einige der Führer in Japan Selbstmord begehen würden. Wenn man sich in dieser Kultur dafür schämt, so etwas nicht zu tun, können die Leute seltsam reagieren. Was ich also sagen will, ist, kümmern wir uns in Amerika um Scham und Ehre. In unserer Kultur. Sind wir eine No-Schemme-Kultur? In anderen Kulturen sind Scham und Ehre wirklich sehr wichtig. Was ihr hier also habt, ist die Beschämung des Vaters, die Entlarvung des Vaters. Vor einigen Jahren habe ich ugaritische Literatur gelesen. In der ugaritischen Literatur, das ist nördlich von Israel, heißt es in einigen der ugaritischen Tafeln, dass eine der Pflichten der Söhne darin besteht, die Blöße ihres Vaters zu bedecken, und es wird ausdrücklich aufgeführt. Das war die Pflicht eines Sohnes. Die Pflicht des Sohnes ist es, die Blöße seines Vaters zu bedecken. Es wäre also so. Dein Vater betrinkt sich. Soll der Sohn den Vater nach Hause fahren und sich um den Vater kümmern, anstatt ihn bloßzustellen? Ich denke, das ist es, was sie hier haben, die Beschämung und Entehrung des Vaters. Da wacht Noah auf, findet heraus, was seine Söhne getan haben, findet heraus, was sein anderer Sohn getan hat, und dann verflucht er seinen Sohn und sagt, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein. Wohin gehen nun Hams Nachkommen? Wenn sie dem Stammbaum folgen, haben wir dann die Genealogien dieser Kinder? Aus Hams Nachkommen wird Kusch. Kusches geht nach Äthiopien hinunter und so gehen im Grunde genommen Hams Nachkommen nach Afrika. Als Noah sie verflucht, sagt er, die geringste Rettung wird er seinen Brüdern sein. Einige Leute haben argumentiert, dass dies der Fluch auf Afrika ist und dass dieser Fluch der niedrigste aller Sklaven für seine Brüder sein wird, dass Ham verflucht ist und dass seine Nachkommen Sklaven sein werden. Das ist ein Fluch für Afrika und die afrikanischen Sklaven. Die Bibel sagt uns, dass dies der Fluch Noahs ist. Daher legitimiert es das in gewissem Sinne. Haben die Leute dieses Argument verwendet? Ja, dieses Argument wurde verwendet. Ich habe den Text falsch gelesen, aber sie hat mich erwischt. Nun, lassen Sie mich lesen, was tatsächlich gesagt wird. Noah steht auf und sagt, verflucht sei Ham. Das sagt er nicht. Er sagt, verflucht sei Kanaan. Kanaans Nachkommen, das ist wirklich schwer. Wo siedeln sich die Nachkommen Kanaans an? Im Land Kanaan. Wo ist das Land Kanaan? Das ist das gelobte Land, das ist das Land Israel. Nun werden die Nachkommen Kanaans zu wer? Das ist wieder richtig hart. Wenn du nicht weißt, wer sie sind, setze einfach ein Ite oder Tite ans Ende. Jebusit, Hethiter, Gergasit. Also, was ist es? Hier ist es also Kanaaniter. Die Kanaaniter siedelten sich im verheißenen Land an, das schließlich das Land sein sollte, das Israel versprochen wurde. Sehen Sie den Sinn hier? Kanaan wird hier also verflucht, es sind nicht die Nachkommen von Ham in Afrika. Das hat nichts mit den Kuschiten und den Afrikanern und der Sklaverei dort zu tun. Es hat alles mit den Kanaanitern zu tun. Übrigens, werden die Kanaaniter und die Israeliten aneinander geraten? Später wird es Kämpfe zwischen den Kanaanitern und den Israeliten geben. Dies deutet also auf die Kämpfe mit den Kanaanitern hin, nicht auf die Versklavung der Afrikaner. Hast du das Ding noch? Ham ist der Sohn Noahs und entblößt Noahs Blöße und beschmutzt oder beschämt seinen Vater. Ich denke, was sie hier haben, ist Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung. Sie werden das später sehen und wir werden es weiterentwickeln. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn, was du mir getan hast, so wird es dir geschehen. Ich denke, was Noah hier tut, ist, dass er sagt, wie du, Ham, mich beschämt hast und du mein Sohn bist, so wird dein Sohn dich beschämen. Ich denke, das ist es, was er tut, wenn er hier Kanaan sagt. Übrigens, ist das eine Vermutung? Ja. Das ist eine Vermutung meinerseits. Ich versuche zusammenzusetzen, warum die Kanaaniter verflucht sind. Aber es scheint diese Wechselwirkung zu sein, was du mir angetan hast, wird dein Sohn dir antun. Ich denke, Kanaan wurde ausgewählt, weil es eine Vorahnung dessen ist, was Israel tun wird, und so bekommt man diese Vorahnung bereits in den Schriften festgelegt. Das wird ziemlich kompliziert, also wo haben sich Hams Nachkommen niedergelassen? Wir sagten, dass einige von ihnen nach Afrika gingen, aber einige von ihnen waren Kanaaniter. War der Fluch, die Afrikaner zu versklaven? Nein. Das hat damit nichts zu tun. Kanaan ist derjenige, der hier verflucht wird, nicht die anderen Nachkommen von Kusch und Ham. Wer wurde also eigentlich verflucht? Kanaan.
Ei.
Einzel- und Unternehmenspersönlichkeit 36, 51, 41, 10, das ist nun die umfassendere Frage, und auch diese wird schwierig. Wir haben es hier mit vielen kulturellen Themen zu tun, und einige dieser kulturellen Probleme werden wirklich schwierig. Vor allem, wenn wir in Amerika leben. Haben wir es in unserer Kultur mit viel Scham und Ehre zu tun? Nein. Aber in anderen Kulturen geht es um Leben und Tod, wie wir in Amerika erlebt haben, sogar in letzter Zeit, wobei einige der Dinge, die passiert sind, dann totgeschwiegen wurden. Ist es richtig, dass die Kinder unter den Sünden der Eltern leiden? Ich möchte auch darüber nachdenken, wie Bestrafung abläuft. Wir sind Amerikaner, sehen wir uns als Individuen? Wir verstehen uns als Individuen. Ist Ihnen klar, dass Sie sich in anderen Kulturen nicht als Individuen, sondern als Teil einer Gruppe sehen? Ihre Identität ist in Ihre Familiengruppe eingehüllt. Übrigens, wird die Bibel bestimmte Familiengruppen als ganze Familien beurteilen lassen? Man kommt also auf die Idee, dass dieses Urteil auf eine ganze Gruppe von Menschen fällt. Nun, selbst als Amerikaner passiert diese Gruppensache sogar in Amerika? Mein Sohn und ich haben zum Beispiel über so etwas diskutiert und er hat sich das ausgedacht. Er sagte, angenommen, ihr seid in Afghanistan geboren. Jetzt fragen Sie sich, Sie sind keine Taliban, Sie bewirtschaften nur Ihr kleines Grundstück. Du hast 2 Hektar Land und du hast ein paar Schafe und Ziegen, hauptsächlich Ziegen. Du bist von Armut geplagt, du hast eine Frau und ein paar Kinder und plötzlich hast du nichts getan und plötzlich ist da dieser 1,80 Meter große und 200 Pfund schwere Marinetyp, der durch die Tür deines Hauses bricht und alles in deinem Haus durchdringt. Hast du irgendetwas getan, um das zu verdienen? Du hast nichts getan, um das zu verdienen. Was haben sie getan? Das Einzige, was du getan hast, um das zu verdienen, war, dass du ein Afghane warst. Sie waren ein Afghane. Machen die Taliban Schlimmes und wirkt sich das auf andere Menschen aus? Ja. Lassen Sie es mich in einen amerikanischen Kontext stellen. Tun Sie das nicht. Du fährst mit dem Auto und es ist 1 Uhr morgens und einer deiner Freunde hat zu viel getrunken und fährt. Du sitzt im Auto und es sind 4 Kinder im Auto und er hat zu viel getrunken. Wenn er in ein Wrack gerät, wer geht dann weg? Er tut es. Ist es möglich, dass andere Personen im Auto getötet werden und er weggeht? Stört mich das? Du glaubst es lieber, es stört mich, denn in einem Fall kannte ich den Namen des Kindes. Er war ein Freund von mir. Was ich dir zu sagen versuche. Ist es möglich, in einem Auto zu sitzen und warum wird diese Person getötet? Ist es nur die Tatsache, dass er mit jemand anderem im Auto sitzt, der einen Unfall hat? Es war überhaupt nicht ihre Schuld. Sie sind diejenigen, die getötet werden, und er geht weg. Verstehst du, was ich meine? Ist es also möglich, dass jemand eine Entscheidung trifft, die sich auf andere Personen in der Gruppe auswirkt? Ja. So ist es eben. Was ich also sagen will, ist, dass die Gruppensache andere beeinflusst, und tatsächlich fällt der Apfel auch in der Nähe des Baumes. Gibt es Dinge, die in Familien von den Eltern bis zu den Kindern rübergehen? Es gibt eine Familie, von der ich weiß, es gab eine Ehe in der Familie, und der Mann, der in die Familie eingeheiratet hat, sagt immer über seine Tochter, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn er die Mutter der Familie ansieht. Nun die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen Mutter und Tochter? Sieht dieser Typ, der in diese verrückte Familie eingeheiratet hat, dass es eine Verbindung zwischen der Mutter und der Tochter gibt? Ja. Er sagt, dass es eine Familie ist, von der du sicher vage weißt, dass sie dir vage bewusst ist. Aber weißt du, was ich meine, es gibt familiäre Merkmale. Wir sollten da besser raus. Kommen wir zu Abraham. J. Abraham, Gottes Freund, 41, 11 bis 42, 58, wir werden uns jetzt mit den Abraham-Erzählungen befassen. Wir sind raus aus dem Garten Eden, waren raus aus Noah und der Sintflut, und lasst uns hinüberspringen und auf Abraham schauen. Wir schaffen es endlich bis Genesis 12. Wir werden auch anfangen, schneller voranzukommen. Ich kann nicht alle Fragen in der Heiligen Schrift beantworten, die ihr habt, aber ich werde versuchen, diejenigen zu treffen, die ich für große Fragen halte, und diese zu behandeln. Abraham wird eine der unglaublichsten Personen im Alten Testament sein. Dr. Wilson, manche Leute sagen, er habe ihn getroffen, er sagt, dass Abraham ein guter Kerl ist. Wie auch immer, ich sollte nichts anderes sagen als Dr. Wilsons Buch Vater unser Abraham ist ausgezeichnet. Dr. Wilson steht meiner Meinung nach auf einer Stufe mit Pater Abraham. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Dr. Wilson respektiere. Er hat eine Studie über Abraham durchgeführt, und ich denke, aus gutem Grund. Ich werde jedem dieser Patriarchen einen Titel geben, von Abraham bis Isaak und Jakob. Der Titel für Abraham lautet, Abraham ist Gottes Freund. Habe ich mir das nur ausgedacht? Nein. Hier ist Jakobus, Kapitel 2, Vers 23, und die Schrift hat sich erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Kommt Ihnen das bekannt vor? Und Abraham wurde Gottes Freund genannt. Ist das ein ziemlich großer Titel, wenn jemand Gottes Freund genannt wird? Was bedeutet es, Gottes Freund zu sein? Ich werde versuchen, dir durch unser Studium Abrahams zu zeigen, was es bedeutet, Gottes Freund zu sein. Übrigens, sage ich, dass Abraham perfekt ist? Nein. Abraham wird seine Probleme haben, wie alle Menschen ihre Probleme haben, aber Abraham wird Gottes Freund genannt. Ich komme darauf zurück. Dies ist die letzte Folie. Wir werden darauf zurückkommen, wenn es darum geht, dass Abraham Gottes Freund ist.